was gar nicht so schwer ist. Ich habe unlängst, hat mir wer angeschrieben, da bringe ich irgendwo, im Antawiki steht das, mit diesen kabbalistischen Welten, die ja eigentlich also auch den Weltebenen entsprechen, die der Steiner spricht, von denen der Steiner spricht, also physische Welt, ätherische Welt, astralische Welt, dann die eigentlich geistige, also das Devachan, und da habe ich, also und die Hebräer unterscheiden zunächst einmal vier solche Bereiche. Also der eine ist aus meiner Perspektive, jetzt aus der primären Perspektive gesehen, eben die unterste, die physische Welt. Das ist das, was im Sephirotbaum auch unten als Reich bezeichnet wird, also die zehnte Sephira unten. Das ist die Erdenwelt, also die physische Welt. Dann käme die Jezira, das ist die Welt der Formgebung. Das ist, so kann man es auf jeden Fall betrachten, die Ätherwelt, also die Formbildekräfte. Und darüber wäre halt dann die Astralwelt, das heißt dann die Welt der Schöpfung. Das entspricht also genau dem Bereich, wo sich das Sechstagewerk abspielt, im Grunde. Darum heißt sie in Wahrheit auch Welt der Schöpfung. Weil das ja alles im ersten Kapitel keine Schilderungen der physischen Welt sind, sondern es sind Schilderungen der Seelenwelt. Also das heißt, das Sechstagewerk spielt sich in der Seelenwelt ab. Und das ist erst die Vorbereitung dafür, dass dann die nächste Ebene passiert mit dem Garten Eden. Das ist die zweite Schöpfungsgeschichte sozusagen. Da geht es dann erst auf die physisch-ätherische Ebene. Wobei wieder vielleicht die Schwierigkeit ist, es ist hier nacheinander geschildert in der Bibel, weil man es auch gar nicht anders schildern kann, aber es gibt zeitliche Überschneidungen in Wahrheit. Das heißt, das Erste entsteht dadurch, dass ich eben mein Bewusstsein fokussiere auf die Vorgänge in der Seelenwelt und die Vorgänge, die sich im physisch-ätherischen abspielen, ausblende. Und daher bekomme ich ein reines Bild der Seelenwelt. Aber es ist mit Sicherheit nicht so, dass das einfach jetzt zeitlich nacheinander passiert, sondern es gibt zeitliche Überschneidungen. Also das heißt, wenn dort die Schilderungen in der Seelenwelt sind, passiert zugleich auch schon was im physisch-ätherischen. Es ist sicher nicht ganz gleichzeitig, aber wie gesagt, es überlagert sich und das macht schon schwierig. Das macht die ganze Sache schon schwierig zu deuten. Aber um auf das Beispiel jetzt zurückzukommen, also da gibt es diese Astralwelt, dann gibt es da über die eigentliche geistige Welt, also das Devachan. Und der hat mir dann geschrieben, ja, aber er sieht es so an, also unten das Reich, das ist für ihn überhaupt die physisch-ätherische Welt zusammen. Das Jezira, was ich die Ätherwelt nenne, sieht er als die Astralwelt an und die beiden oberen sind für ihn also unteres und oberes Devachan, also die zwei Bereiche, also das Reich der sozusagen geformten Gedanken und der noch keimhaften darüber. Es ist beides möglich. Es ist beides möglich. Scheint auf den ersten Blick völlig unvereinbar, aber man kann es eben in Wahrheit nicht so in ein Schema auseinanderlegen, das ist die Welt, das ist die Welt, das ist die, sondern eigentlich hat man es immer mit allen zu tun und es hängt sehr vom Blickwinkel ab. Sie durchdringen sich, das sind nicht so separate Bereiche, die ich aufeinander stapeln kann im Grunde. Also ich kann nur bestimmte Aspekte davon besonders hervorheben, dann sehe ich entweder dieses oder jenes. Also das ist sehr problematisch, weil wir sind gewohnt, im sinnlich-physischen sind die Dinge alle separiert voneinander. Im Geistigen, und das fängt eigentlich schon in der Ätherwelt an, durchdringen einander die Dinge. Und ich kann sie in Wahrheit nicht trennen. Das ist eine verstandesmäßige Trennung, die kann ich in meinem Kopf sozusagen durchführen. Aber in der Wirklichkeit ist die nicht vorhanden, diese Trennung. Ja. Genauso wie es also ganz starke Überschneidungen gibt eben auch zwischen Ätherwelt und Astralwelt. Das sind teilweise zwei Seiten desselben.
Aber das Physische ist wirklich davon getrennt, weil ich erinnere mich, da hat er ja mal gesagt, ja, das sind faktisch leer oder Hohlräume,
ja,
die ganze geistige Welt.
Ja, Ja, das, beim Physischen fängt es an, also Gültigkeit zu bekommen, diese Trennung. Weil die physische Welt ist eben eigentlich die einzige, die sich wirklich gegenständlich fassen lässt. Also da habe ich wirklich Dinge, die einander gegenüberstehen. Und denen gegenüber ist das Geistige, erscheint fürs Geistige als Hohlraum. Das kann man sagen, aber alles, was drüber ist, Ätherwelt, Astralwelt, niederes Devachan und so weiter, da habe ich schon total die Durchdringungen.
Ja, wenn ich jetzt in der Physik, wenn die Physiker jetzt sagen, ein Teilchen beeinflusst das andere Teilchen,
ja.
Da haben wir ja schon eine Verbindung, die nicht...
Ja, richtig, also richtig, es kommt also bis auf die physikalische Ebene herunter, wie die Physiker sehr richtig zeigen, und eigentlich kann ich das ganze Universum nicht wirklich in einzelne Gegenstände teilen, auch wenn es für uns so ausschaut, dass ich da die einzelnen Dinge alle auseinandernehmen kann. Aber sie sind physikalisch gesehen niemals hundertprozentig voneinander unabhängig. Das ist der Punkt. Also auf der mikrophysikalischen Ebene ist es ein Ganzes, letztlich. Und jede Teilung ist nur näherungsweise, aber es gibt immer letztlich eine Verbindung zum Ganzen, und letztlich, egal was wo noch so lokal passiert, hat eine Wirkung aufs Ganze. Man kann nicht einmal sagen Wirkung, weil das, unter Wirkung stellt man sich vor, da geht was aus und wirkt dorthin. Nicht einmal so ist es, sondern es reagiert als Ganzes. Das kann man schon gar nicht vorstellen. Es reagiert als Ganzes, und das heißt, dass dafür eben schon der Raum und Zeitbegriff nicht passt. Da geht nicht irgendeine Wirkung durch den Raum mit einer bestimmten Zeitverzögerung irgendwo in die Ferne hin, sondern da drückt sich eigentlich aus, dass es in Wirklichkeit eben nicht dem Raum und der Zeit unterliegt. Und das heißt eigentlich zugleich zur selben Zeit am selben Ort ist, obwohl es für uns physisch gesehen, physisch sinnlich gesehen so weit weg ist. Aber in der Realität, das heißt in der höheren Realität, in der geistigen Realität, und die spielt aber bis ins Physische herunter hinein, ist es eigentlich Illusion, diese Raum und Zeit. Das entsteht durch die Art, wie unser Bewusstsein ist. Wir haben eben dieses... zurzeit eben dieses Gegenstandsbewusstsein, eben um dadurch zu unserem Ich-Bewusstsein zu kommen, uns als etwas Besonderes zu erkennen, das anders ist als all das andere, das uns gegenübersteht. Und vergessen dadurch natürlich als heutiger Mensch sehr leicht, dass wir aber eigentlich mit dem Ganzen zusammenhängen und untrennbar verbunden sind auch mit dem Ganzen. Das heißt, selbstverständlich mit den anderen Menschen, aber letztlich auch mit der ganzen Natur, mit dem ganzen Kosmos. Und das heißt, was wir hier tun, ist niemals unabhängig vom Rest des Ganzen. Und genauso auch in der Wirkung auf mich, wobei, wie gesagt, das Wort Wirkung schon nur ein Hilfsausdruck ist. Aber das heißt, alles, was in der Welt bis in die fernsten Fernen passiert, hat winzige Folgen in mir, oder das heißt, ich gehe mit dem, und umgekehrt, die Taten, die ich in die Welt setze, hallen bis ans Ende des Kosmos. Und zwar ohne Zeitverzögerung. Da gilt nicht Lichtgeschwindigkeit als Grenze oder so. Die gilt für die sinnlich messbare Welt.
Und die besondere Art, wie wir das sehen, ist das nicht wesentlich eine Leistung von Ahriman, dass wir das so sehen? Weil das heißt ja im vierten Drama, die Härte festen.
Ja.
Das heißt, das Geist und Stoffgespinst, das die Menschen als
Leistung ansehen. Ja. Da spielt der Ahriman natürlich eine wesentliche Rolle, ja. Ja, da spielt er eine wesentliche Rolle. Da spielt vieles eine Rolle. Also,
das ist ja genauso. Weil wenn jeder Gedanke von uns letztlich Illusion ist, wenn wir es nicht bis zum Letzten fassen, ja, das ist Luzifer.
Ja, es spielen überhaupt, also alle drei, wenn wir jetzt schon beim Luzifer auch sind, dann kommen die Asuras auch gleich dazu, also die spielen auch eine Rolle. Die spielen in Wahrheit schon bei der Paradieses-Geschichte, weil wir ja bei der sind auch eine Rolle. Ja, und zwar wieder eine Rolle, die aber natürlich sehr verdeckt ist. Und man muss ja dazu sagen, die Bibel ist natürlich auch erstens einmal großartig komponiert, aber sie ist auch so, dass sie ganz dezidiert einen bestimmten Blickwinkel einnimmt und gewisse Dinge eben nicht schildert auch. Ganz deutlich nicht schildert. Und eben, wo wir vorher gestern, das letzte Mal vorher geredet haben, über Lilith, irgendwo haben wir irgendwo gesprochen, Adams erste Frau, wie es so schön heißt, wie es der Goethe sagt, was hat es denn mit der zum Beispiel auf sich? Und was hat es mit der Geschichte, die dann in der sogenannten Tempellegende kommt, also mit Eva und die eigentlich vorher, also mit der sich einer der Elohim verbunden hat und mit der den Kain gezeugt hat zum Beispiel. Und erst dann hat der Adam die Eva gekriegt und die zwei haben dann den Abel als Nachkommen bekommen. Und vor der ganzen Geschichte soll eben Adam die Lilith als Frau gehabt haben, Adams erste Frau. Das sind natürlich Bilder, also das sind ja Schilderungen eben noch in diesem paradiesischen Zustand, das heißt, wo der Mensch oder das, was dann Mensch wird, noch so groß ist, zumindest wie die Erdenmondensphäre. Also da geht es noch nicht um einen einzelnen Menschen. Aber um es kurz zu schildern, was dahinter steckt, hinter der Eva steckt eigentlich, sie wird auch als Erdenmutter bezeichnet oder Mutter der Erde irgendwo, damit hat es was zu tun. Und das erinnert uns an die Mütter im Faust, da kommen allerdings drei Mütter hin. Es ist zwar nicht so genau ausgesprochen beim Faust, aber es sind drei. Was sind die drei Mütter? Die drei Mütter sind nichts als die alles das, was herüberkommt von den vorhergehenden planetarischen Entwicklungszuständen, vom alten Saturn, vom alten alte Sonne, alter Mond. Das sind die Mütter. Das bildet die Grundlage für die Erdenschöpfung. Das ist, wenn man so will, die Mater, die Materia, aus der jetzt die Elohim die Erdenschöpfung formen. Das heißt, alles, was aus der Vergangenheit kommt, was das Gewordene, wenn man so will, das bildet die stoffliche Grundlage für die neue Schöpfung. Und das wird repräsentiert eigentlich durch Eva. Das steckt dahinter. Und jetzt gibt es aber auch, also das ist jetzt, habe ich so nicht direkt bei Steiner gefunden, oder zumindest nur, da muss man sehr so in die Feinheiten schauen, dann entdeckt man plötzlich den Zusammenhang. Lilith, wenn man es im Hebräischen schreibt, Lil, also die Vorsilbe Lil heißt nämlich Nacht. Und dann sind wir bei den Laila, bei den Nachtgeistern nämlich. Jetzt ist es so, dass die Archäologen und was Gott, die Altertumsforscher, diese Ableitung aus Lil hebräisch ablehnen, was auch sicher richtig ist, weil der Name Lilith ursprünglich gar nicht aus dem Hebräischen kommt, sondern aus dem Sumerischen irgendwo. Also der Name ist sicher älter. Trotzdem gibt es aber den Zusammenhang mit den Nachtgeistern, weil auch die sumerische Ableitung heißt sowas wie Nachtwind. Also sie hat was mit Luft und Nacht zu tun. Und sie hat was mit sehr starken Lebenskräften auch zu tun, die aber so ein bisschen in die falsche Richtung eingesetzt werden. Und da werden sie gefährlich. Daher wird sie dann immer sehr dämonisch dargestellt meistens. Also die Lilith, ja, in der Regel. Also wobei, also gerade bei den Hebräern, bei den Modernen jetzt, es gibt ja auch Feministen und so, die haben ja die Lilith dann gerade auf ihr Banner geschrieben. Weil die Lilith ist die, die sozusagen in Streit mit dem Adam gerät, der Sage nach, und weil sie nicht im Untertan sein will, weil sie sagt, wir sind gleichberechtigt und sie will nicht untertan sein. Und da gibt es halt den Streit und seitdem zieht sie selbstständig durch die Welt, und aber die Strafe ist irgendwie, dass sie nur ihre, ihre zerstörerischen Kräfte entfalten kann. Also sie ist, gilt zum Beispiel als die, die die kleinen Kinder erwürgt und so. Also das heißt sozusagen plötzlicher Kindstod hat was mit der Lilith zu tun, hat ja was mit dem Atem zu tun. Also es ist gar nicht einmal so unrichtig. Aber das heißt, die Lilith hängt einfach zusammen mit den zurückgebliebenen Kräften. Weil es gibt also Kräfte von den früheren planetarischen Zuständen, die ihre volle Entwicklungshöhe erreicht haben. Das sind die Eva-Kräfte zunächst einmal. Und die gehen weiter. Lilith hat was mit den zurückgebliebenen Kräften zu tun, wobei man aber mit zurückgeblieben auch immer zwei Seiten verbinden muss. Das heißt nämlich auf der anderen Seite, dass sie bestimmte Kräfte in ihrer ursprünglichen Stärke und Reinheit behalten hat. Also daher, das ist auch der Grund, warum die Laila, diese Nachtgeister, jede Nacht letztlich den physischen Leib regenerieren können, weil sie im Grunde die Aufbaukräfte für den physischen Leib noch vom alten Saturn haben. Weil auf dem alten Saturn wurde die Grundlage für den physischen Leib gelegt, als Wärmeleib damals zwar nur, aber damals, das sind eigentlich die stärksten Kräfte, da, um den physischen Leib zu bilden. Und über die verfügen die. Die anderen haben sich weiterentwickelt. Weiterentwicklung heißt aber, dass sie bis zu einem gewissen Grad auch diese alten Kräfte in was anderes verwandelt haben, aber daher stehen sie in ihrer alten Form nicht mehr zur Verfügung. Und das heißt, dort, wo ich sie in ihrer vollen Stärke brauche, muss ich gerade auf diese sogenannten zurückgebliebenen Kräfte zurückgreifen. Daher hängen die eben auch zusammen, aber mit den Fortpflanzungskräften, mit den Reproduktionskräften. Weil da brauche ich die stärksten Kräfte, also um einen neuen physischen Leib zu erzeugen, sind die stärksten Kräfte drinnen. Das sind die, nur die sind halt auch so gefährlich, wenn sie missbraucht werden, diese Kräfte. Und mit diesen Kräften hängt die Lilith zusammen. Die kommt rein. Und es gibt ein interessantes, sehr bekanntes Bild in der Sixtinischen Kapelle von Michelangelo, die Vertreibung aus dem Paradies, also Sündenfall und die Vertreibung vom Paradies. Da müsste es irgendwo da haben. Da ist nämlich interessant, Adam und Eva, die den Apfel nimmt, aber wer gibt ihr den Apfel? Das ist eine Schlange, die um den Baum gewickelt ist, und diese Schlange hat aber einen weiblichen Oberkörper. Ja. Und das ist die Lilith.
Das ist die in dem Baum drin.
Und die Lilith reicht eigentlich der Eva den Apfel. Und also das heißt, die Geschichte ist eigentlich nur um einiges komplizierter, als es da drinnen steht. Also das heißt, sie haben einfach einen gewissen Aspekt herausgenommen und andere nicht so deutlich geschildert.
Diese Lilith,
ja,
hat auch luziferische Qualitäten.
Stimmt, also sie hat nämlich letztlich von allen, weil sie, so wie die Eva eben die vergangenen drei planetarischen Zustände repräsentiert, ist in gewisser Weise die Lilith auch der Repräsentant für diese drei Zustände, aber für die zurückgebliebenen Formen. Also das heißt, die ursprünglichen Kräfte bewahrt haben. Sie hat zum Beispiel ganz starke Ätherkräfte, der Ätherleib ist auf der Sonne den Menschen gegeben worden. Also sie hat auch was zu tun mit Sicherheit mit diesen ursprünglichen Kräften, die den Ätherleib geschaffen haben. Und auch mit den ursprünglichen Kräften, die den Astralleib auf dem alten Mond geschaffen haben. Wo aber das Luziferische dann reingekommen ist schon. Also das heißt, sie ist in gewisser Weise, hat sie die stärksten Kräfte der Widersacher auch in sich dadurch, aber auf der anderen Seite.
Aber wie hat jetzt diese Gesamtheit der Widersacherkräfte, wenn das die Lilith ist,
ja,
Interesse daran, dem Adam und Eva zur Erkenntnis zu verführen? Ich hätte immer geglaubt, das ist Aufgabe des Luzifer nur gewesen.
Naja, aber es steckt in dem Bild dahinter, so wie soll ich sagen, die Andeutung, dass dahinter aber schon die anderen Widersacher lauern. Weil mit der Erkenntnis geht es ja dann weiter. Das übernimmt dann der Ariman irgendwo, der treibt es weiter. Also das haben wir heute die Blüte. Und die nächste Stufe werden dann die Asuras sein. Das heißt, auch diese Widersacherkräfte sind auch nicht so brav immer nebeneinander und unabhängig voneinander, sondern es ist eigentlich eher immer nur die Frage, welcher zeigt vorn das Gesicht und welche stehen mehr im Hintergrund, wirken aber trotzdem auch mit.
Diese Apfelgeschichte ist mir überhaupt nicht ganz verständlich, zumindest wenn man es im Paradeisspiel anschaut,
ja.
Weil da ist es ja am Anfang so, dass sagt, von dem Baum sollst du Joa essen nicht, mit,
ja,
von
ja,
dem Baum,
der genau.
Und hinten nach heißt es, schau, wie es Adam so weiß, einem Gott ist er gleich,
ja.
Space und alles gut, wenn er sein Hände auf ihn. Das heißt, hinterher ist er voll Lob, dass Adam ja genau das gemacht hat. Das
ja, genau.
Also,
ja, natürlich, ich meine, da sind wir jetzt immer wieder bei der Frage, oder wo wir eh schon oft drüber gesprochen haben, eigentlich ist diese Teilung gut und böse, ist natürlich eine relative Geschichte, weil für die Entwicklung des Menschen, überhaupt, dass eben ein freier Mensch werden kann, alle diese Kräfte notwendig sind. Das heißt, aus einer höheren Warte sind die Kräfte für sich genommen nicht böse. Das Böse entsteht letztlich, kann man sagen, durch den Menschen, der es nicht unterscheiden kann und der zum falschen Zeitpunkt die falschen Kräfte am falschen Ort einsetzt. Das ist das Problem. Weil die Kräfte sind alle notwendig und gut, wenn sie am richtigen Ort und zur richtigen Zeit eingesetzt werden. Also es ist eigentlich der Luzifer nicht böse und der Ariman nicht böse, sondern eigentlich ist er ein Wesen, das eine Opfertat begeht, bewusst auf gewisse Kräfte verzichtet, um diese Entwicklung möglich zu machen. Also das heißt, wenn wir jetzt sagen, der böse Kerl, trifft es den Kern der Sache eigentlich nicht. Nur in der Wirkung für uns ist es, erscheint es halt so, weil...
Aber für mich steckt immer was anderes drin.
Ja.
Man sagt immer, du hast es auch gesagt, sie wurden abkommandiert.
Ja.
In diesem Widerspruch steckt eigentlich drin, so nur abkommandiert waren sie eigentlich nicht. Das ist schon eine Leistung auch aus Freiheit, oder man kann es auch ungehorsam nennen, aber den sie erreichen und sich leisten konnten, die Widersacherkräfte, dass sie es jetzt sind. Weil es ist ja was passiert, was Gott nicht gut gehalten hat.
Ja.
Es ist trotzdem passiert.
Es ist trotzdem passiert, ja. Naja, es ist
aber
richtig.
Wobei
das so richtig beginnt eigentlich erst bei den luziferischen Wesenheiten, weil da ist bereits eine gewisse Freiheit drinnen in der Entscheidung. Also bei den Arimanischen, die auf der alten Sonne zurückbleiben, zunächst einmal noch nicht. Nur jetzt, wie die Arimanischen, Asurischen Wesenheiten jetzt sind, das, was bei den Luziferischen begonnen hat, mit einer gewissen Freiheit sich abzusondern, das wirkt zurück auf die anderen. Das gibt letztlich den anderen auch eine Freiheitsmöglichkeit. Das heißt, heute ist es bis zu einem gewissen Grad in der Freiheit, auch der anderen Widersacher sich dagegen zu stellen und zu sagen, ich bleib da und ich will jetzt mein eigenes Reich und wo sich das dadurch verselbstständigt. Also das, weil es hat immer Wirkungen. Also was bei einer Wesenheit passiert, und zwar entscheidend immer die gerade im Begriff ist, zu einem wirklichen geistigen Wesen aufzusteigen. Das waren die Engelwesenheiten auf dem alten Mond. Die haben damals ihre Menschheitsstufe, das heißt ihr Ich bekommen, ihre Menschheitsstufe dadurch erworben. Sind Menschen geworden, halt nicht solche wie wir, aber sie haben ein Ich bekommen. Das heißt, damit sind sie erstmals eigenständige geistige Wesenheiten. Zwar ursprünglich noch nicht frei, aber das beginnt eben jetzt dort bei den Luziferischen. Die kriegen bereits einen Spielraum, wo sie selber entscheiden können, bis zu einem gewissen Grad. Und ab dem Moment wirkt gerade das, was von der untersten geistigen Hierarchie, das waren eben damals diese Engelwesenheiten, also unsere heutigen Engelwesenheiten, sagen wir mal so, die damals eine Menschheitsstufe hatten. Was die versäumen oder gut machen oder schlecht machen, hat Wirkungen eben durch alle Hierarchien hinauf. Das ist immer das Problem, weil was die unten nicht erledigen, fesselt die, die darüber sind. Und die müssen diese Aufgabe länger machen, vielleicht als sie es machen sollten oder wollten. Und das heißt, sie machen dadurch, sie halten die anderen zurück. Dem Moment, wo die unten zurückbleiben, halten sie alle darüber zurück. Und das setzt sie also durch, durch die ganzen Dinge. Und heute sind wir in der Situation. Was wir als Menschen an geistiger Entwicklung versäumen, hemmt als nächstes einmal die Engelwesenheiten, die direkt mit uns zu tun haben, also wenn man will, die Schutzengel sozusagen, also die Engelwesenheit, die, die mit dem einzelnen individuellen Menschen verbunden ist. Nehmen wir an, Steiner sagt, es ist so wichtig, sich eben mit Reinkarnation und Karma zu beschäftigen, und das nicht nur für uns, sondern eben auch für die Engelwesen hat das eine gewaltige Bedeutung, denn solange wir nicht lernen, das irgendwie zu überschauen, müssen die das für uns machen. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich schon ab sofort die Aufgabe, das zu übernehmen, Schritt für Schritt. Tun wir das nicht, müssen die das weitermachen und können nicht zu höheren Aufgaben aufsteigen. Da können sie machen, was sie wollen, sozusagen. Da können sie geistige Purzelbäume schlagen, es nutzt ihnen nichts. Sie haben die Verpflichtung, den Menschen zu geleiten, solange er das selber nicht kann. Und also das heißt, das ist auch so ein Grundprinzip, das sich durch die ganze Entwicklung durchzieht, dass immer die unterste Hierarchie, die gerade erst geistiges Wesen wird, die hat einen entscheidenden Einfluss. Sie ist zwar die, die kleinste, aber die hat einen totalen Einfluss darauf, wie weit sich die Hierarchien darüber entwickeln können oder wie weit sie gehemmt werden in ihrer Entwicklung. Und
zu mir kommt jetzt ziemlich wahrscheinlich vor, dass man vielleicht sagen könnte,
ja,
diese Kraft, die da drinnen steht,
ja,
das ist eigentlich eine Impulskraft.
Ja.
Und Impuls heißt mit unserer Sprache ausgedrückt Willenskraft.
Ja, ja. Ja.
Also das ist nicht im Gefühl.
Nein.
In unserer Nein. Sprache ausgedrückt nicht im Gefühl. Und auch in unserer Sprache ausgedrückt nicht in der Vorstellung
Nein.
der Gedankenwelt. Es ist ein ganz anderes Leben.
Ja, ja. Ja, ja, es liegt in der Willenskraft, es liegt eben daher im wirklichen Tun, wobei das nicht unbedingt der Äußere sein muss. Es ist eben vor allem auch der Wille, der im Geistigen ist. Aber genau dort ist ja das Geistige an sich tätig, nicht? Weil eigentlich primär im Willen einmal. Der Geist tut. Der Gedanke ist ja schon das Abgestorbene dann davon. Und das Gefühl ist die Mittelstellung. Also das heißt, der eigentliche Geist ist dort, wo der Wille tätig ist. Aber es ist eben kein blinder Wille, sondern es ist eben der Wille, der sehr wohl weisheitsvoll auch ist. Also es ist kein blinder. Im Grunde wäre das der Unterschied zum Beispiel zwischen der ganz rohen Astralwelt und der eigentlichen geistigen Welt. Weil in der Astralwelt habe ich primär mal auch eine Willenstätigkeit, die ist aber völlig chaotisch. Das heißt, die ist überhaupt nicht weisheitsvoll. Das ist eine Willensenergie, die aber kein Ziel kennt, kein Bild kennt, wo sie hin will, sondern die einfach nur um sich schlägt, sozusagen. Und wenn je geordneter das wird, desto mehr ist es Ausdruck des Geistigen. Dann ist es geistige Willenskraft.
Und der prägt in dem Fall.
Der prägt, ja.
Die Wildheit.
Ja. Mhm. Ich zeige euch jetzt einmal das Bild. man kennt, ihr kennt das wahrscheinlich eh, man schaut nur meistens nicht so genau hin, wie das ist.
Ja, genau, oder, das kann ich mich erinnern, vor allem diese vielen Winde und das.
Ja, genau. Genau.
Ja,
ja, ja, ja. Ja,
ja,
das gehört dazu. Das, nein, das, der Unterkörper geht in so ein Drachengebiet über.
Das, was ist da unten, eine Wurzel oder was? Oder ist
ja, da ist eine Wurzel, aber das ist auch das Schlafhof, das letzte Ende von der Schlange sozusagen. Und nein, das Links davon ist schon die Wurzel vom Baum. Aber das, was da runtergeht, das ist das Ende von der Schlange.
Aber man kann es natürlich als, wenn man es nicht bildlich nimmt, sondern metaphorisch, wirklich als Drachen Gesicht sehen.
Da ist es ein bisschen größer.
Also unten wird der Drache noch mehr verstärkt.
Aber da sieht man schon, das ist im Prinzip, also der Baum ist ein Wurzel. Ja.
Aber das gehört alles zusammen.
Gehört alles zusammen, ja. Nein, es ist auch richtig, dass das eigentlich aus dem Baum entsteht.
Genau, es kommt eigentlich aus der Erde.
Grunde, ja.
Wie der Stamm und, ja, genau. Der Stamm als Fortsetzung der Erde eigentlich.
Ja, genau. Auch
dieser Ast, der da in die Mitte steht.
Ja.
Das ist genial.
Das, ja, schon.
Der deutet auf sie hin, ja.
Ja, richtig, auf
zwei gespalten.
Ja, es ist oft toll, was da liegt in den Bildern.
Und wie schaut er da rein?
Sieht man nicht so genau. Ne?
Er schaut. Ja, eigentlich zielgerichtet.
Ja.
Oh ja. Und sie schaut, also die Schlange schaut die Eva an und die Eva sie. Die gehören zusammen.
Ja, die gehören auch zusammen. Das sind also die zwei Seiten sozusagen. Das ist die sozusagen die lichte und die dunkle Seite der ganzen Vergangenheit.
Genau, ja. Und für die damalige Zeit, das Zupferl hat er da auch hineingemalt. Also das ist.
Ja. Das haben sie auch nicht zensiert.
Ja, aber später haben sie.
Ne? Ja, genau. Ja.
Die ganzen Geschlechtsteile.
Das ist natürlich symbolisch. Ja. Also eigentlich, er spielt nicht mit. Wenn man das so anschaut, er hängt am Baum und die zwei.
Es spielt sich wesentlich was zwischen den beiden ab. Ja. Das ist ein
bisschen. Im Paradeisspiel sagt er ja auch. Um meinetwillen esse ich den ab.
Ich esse ihn
um deinetwillen, Eva.
Ja,
du hast ihn schwer
aus.
Das ist in der 60er.
Ja.
Aber nicht in die Deckenmalerei.
Oh ja. Ich weiß nicht, ob es noch in der Votivkirche ist, aber die haben das.
Das ist an der Decke.
Das ist ein Ausschnitt aus der
Decke. Das ist genau. Also die ganze Szene, weil da ist dann die Vertreibung.
Interessant, wie sich die Hände da begegnen. Da gibt es ja das Ähnliche, wo der Adam ist,
ja.
Der Diener von Gott.
Ja, genau.
Sonnen. Und da haben wir es wieder. Ne?
Aber ja. Nein, es steckt viel drin.
Das ist so viel, das kann man sich gar nicht jetzt anschauen, in der Votivkirche, weil da ist so kalt, da bist du dann noch
Straße drauf. Ja.
Das ist unverschämt. Vielleicht noch, ja.
Ich weiß nicht, ob es noch ist.
Möglicherweise haben sie es schon wieder abgebaut.
Ja. Ich glaube, es war bis 12. oder so. Oder was haben wir denn jetzt? Irgendwas habe ich mit dem 12. in Erinnerung.
Aber wenn du in der Sixtinischen Kapelle bist, der längste, zuerst mal ist so voll.
Es ist, erst, ist so voll und es ist sehr weit weg natürlich.
Du rennst den Hals aus und es ist weit weg und du brauchst einen Fernglas.
Ja.
Das ist schon toll, dass man das da genauso vor sich hat.
In Originalgröße. Ja, ja, ich habe es nicht gesehen. Leider.
Die
haben
gerade noch mal so Prospekte
verteilt. Ja, ich weiß. Ich weiß, aber es ist einfach nicht ausgegangen. Ja, also da steckt unheimlich viel drinnen und jede Schilderung mit Recht gibt einen gewissen Ausschnitt davon. Und das ist aber nie das vollständige Bild. Also auch hängt natürlich auch zusammen immer mit der bestimmten Aufgabe eines Volkes oder so, welche Kräfte die jetzt besonders ins Auge gefasst werden und welche weniger. Das, wenn man sie jetzt zum Beispiel wieder die gnostischen Strömungen hernimmt, dann also die so in der Zeit des Frühchristentums herauskommen, da sind die meisten ja so, dass die total feindlich dem Jahwe gegenüberstehen. Die finden in dem immer den Verderber, der den Menschen eigentlich in die sinnliche Welt, in die materielle Welt stößt. Sehen dann eher sogar in den luziferischen Kräften, die heute da die Erkenntnis des Guten und des Bösen bringen, deuten sie eher positiv vielfach. Also wenn man gerade da erkennt, dass eigentlich der Jahwe sozusagen der ist, der dieses Hinunterstoßen letztlich zu verantworten hat. Weil der, im Bild ist es halt, weil der gibt sein mächtiges Verbot und straft und Ding und will als einziger angebetet werden und so weiter. Also ja. Es steckt auch das Bewusstsein dahinter natürlich, dass die Ebene der Elohim und auch des Jahwe, dass das nicht die oberste Ebene ist und dass da noch wesentlich weiter hinaufgeht. Und dass der Christus zwar durch die Elohim gewirkt hat, aber ja wesentlich weiter drüber steht. Und während so zumindest im klassischen Judentum ist die Arbeit dann das Oberste. Und da ist schon die Teilung, also die Elohim vorher, wie das so genau ist, weil da heißt es eindeutig noch nicht Jahwe, es fängt erst im zweiten Kapitel an, da heißt es dann Jahwe Elohim. Also es ist ganz deutlich der Unterschied drinnen, aber das wird dann eigentlich nicht mehr betont, dass da schon ein Entwicklungsschritt drinnen ist oder dass da schon eine Änderung drinnen ist und eben natürlich erst gar nicht, dass da noch Höheres durchwirkt. Das ist dann manchmal bei den Kabbalisten später kommt es durch, hat aber sicher auch Ursache mit dem christlichen Einfluss, weil so die großen kabbalistischen Schriften sind in Wahrheit alle in nachchristlicher Zeit entstanden und greifen zwar sicher auf ältere Quellen zurück, aber das geht im Grunde auch so auf die Zeit zurück, wo die Gnostiker geschrieben haben, da fangen so die ersten Kabbalisten an, was sie zu überlegen. Und das heißt, die sind aber alle schon begegnet dem Christentum bzw. den Wirkungen des Mysteriums von Golgatha. Das hat einfach unheimliche Auswirkung gehabt, dass nämlich viele, viele alte Mysterienströmungen, die schon fast verschwunden waren, plötzlich wie die Schwammerl aus dem Boden schießen und anfangen öffentlich zu werden, in gewisser Weise. Weil die Mysterien waren bis zur Zeitenwende alle im streng Verborgenen. Das heißt, sie waren da, aber man wusste nicht viel davon. Also von ein paar wusste man halt, dass es sie gibt, aber nicht vom Inhalt zumindest. Und ab dem Mysterium von Golgatha, also wirklich, man kann das verfolgen, das sind die Jahre und Jahrzehnte nach dem Mysterium von Golgatha, ist eine Fülle an Dingen, die herauskommen, wobei aber sehr schnell die Christen versucht haben, das meiste auszuradieren. Das beginnt sehr, sehr schnell. Also auch innerhalb von, sagen wir, ab 120, 130 herum nach Christus fängt es schon an, dass die Sachen verketzert werden und so radikal, dass möglichst alles vernichtet wird. Dass die Schriften vernichtet werden. Das geht los. Und da ist eigentlich erstickt worden im Grunde eine gewaltige geistige Blüte, die da aufgebrochen ist. Und die eigentlich zum Großteil auch inhaltlich aufs Christentum zurückgegriffen hat. Nicht alle, manche bringen in reinerer Form noch vorchristliche Mysterien herein, aber auch dort in Wahrheit sind sie trotzdem christlicher, wenn sie den Christusnamen halt nicht nennen. Aber die Geschichte ist, wenn man sie sich anschaut, ziemlich genau dieselbe. Und sie benennen es halt einfach mit den alten Namen, die sie kannten, weil sie eigentlich auf dieses Ereignis schon vorausschauten. Und das hat halt dann dem Kirchenchristentum, das schon relativ bald, nämlich schon lang vor, bevor der Konstantin jetzt kommt, also wo es offiziell Staatskirche wird, fängt es eben schon an, dass es ein Kirchenchristentum in dem Sinn gibt, dass Dogmen aufgestellt werden, dass die Sachen, weil sie es selber nicht mehr hellsichtig erleben, festhalten und es darf nicht mehr verändert werden, weil sonst ist Tür und Tor für jede Fantasterei offen. Und wenn ich das als oberster Bischof nicht kontrollieren kann, was die sagen, dann kann ich ja mein Amt nicht ausführen. Also das heißt, es wird verboten, dass sowas reinkommt.
Und das wird institutionalisiert schon, gell?
Ja.
Die Tendenz. Du, was du da gesagt hast, dass die alten Strömungen dann nochmal eine Blüte erleben,
ja.
Das kann man sagen, ist das ein Zeichen dafür, dass das Geistige eigentlich so multifunktional ist, wie wir das mit unserem
täglichen
Verstand so schwer vorstellen.
Ja, ja, schau, weil dort, wo es wirklich im echten Mysterien waren, ist ja nie ein Widerspruch zu dem Christentum, das dann kommt, weil sie genau eigentlich die Perspektive dorthin richten. Wurscht wo. Das heißt, da gibt es überhaupt keinen Gegensatz. Und die sind auch nicht so, dass sie es in der Vergangenheit zurückhalten wollen. Das sind dann eben eher die Dogmatiker, die sagen dann irgendwo da aus keine Änderung mehr. Weil ich kann sozusagen selber nicht kontrollieren, also kontrolliere ich einen fixen Stand jetzt, ob der eingehalten wird. Aber ich kann es eigentlich geistig nicht mehr erleben und da fängt die Problematik an. Und das ist sehr interessant, dass mit dem Mysterium von Golgatha einerseits dieser totale Aufbruch ist, das heißt, da müssen unheimlich viele Menschen noch gewesen sein, die das erlebt haben, weil es sind ganz deutlich authentische Schilderungen. Das sieht man den Dingen an. Auch wenn es natürlich schwer zu lesen sind teilweise. Aber an den Bildern, auch an den Übereinstimmungen, wenn man ein bisschen genauer hinschaut zwischen den Texten, die oft auf den ersten Blick sehr verschieden sind, aber wo man sieht, das ist alles genau dasselbe, was im Christentum dann in Erfüllung kommt. Also es ist einerseits noch einmal ein gewaltiges Aufblühen von geistigem Erleben, aber sehr schnell dann das Reduzieren auf den toten Verstand, der gar nichts mehr sieht. Also da ist so ein Aufschwung und dann reißt es so ab. Und die Ausreißer sozusagen, die noch nach dieser Zeit dann hellsichtig sind und wagen was zu sagen, die werden sofort verketzert, im Grunde. Und dann natürlich, der nächste Schritt ist der, dass es mit Konstantin dann Staatskirche wird und das heißt, es kriegt eine politische Aufgabe im Grunde. Und das heißt, ab da ist die Theologie im Grunde ein Rechtssystem, das die Dogmen so macht, dass die Macht derer, die halt die Macht jetzt haben, auch gestärkt wird. Und das ist also Ausdruck von Machtkämpfen und so weiter. Also vielfach, ich will jetzt ganz darauf reduzieren, aber es spielt eine entscheidende Rolle. Und das heißt, es ist ein juristisches Denken im Grunde.
Und das ist im dritten Jahrhundert, gell?
Das ist im dritten Jahrhundert dann, ja. Drittes, viertes Jahrhundert ist das dann, ja. Übergang zum vierten. Und da wird es dann grimmig und das geht dann weiter, Justinian und so, dann die ganzen Schließung der Philosophenschulen und so, also wo dann die letzten Reste des wirklich aktiven Geisteslebens ausgelöscht oder vertrieben werden.
Aber trotzdem hat das ja an der Basis oder im Volk, nicht nur im Volk, sondern auch unter Gebildeten, ja immer noch weiter gelebt, dieses christliche Empfinden.
Also ja, natürlich. Es natürlich.
Sind viele Mönchsorden.
Also natürlich, ja.
Es sind ja meistens nicht abgesegnet gewesen von oben. Später wurden sie es vielleicht und dann
integriert. Dann, ja, so ist es, ja. Nein, sicher, es gab immer wieder Einzelpersonen, solange das sozusagen in einem abgeschlossenen Kreis war, hat man so irgendwie notdürftig toleriert, weil man natürlich auch nicht alle jetzt wirklich wegschaffen kann, aber es hat halt in der großen Politik dann keine Rolle mehr gespielt. Da grenzt man es aus einfach. Also man schaut zumindest, dass diese Leute keine größere Macht bekommen über die Menschen. Also es ist eine Ausgrenzung.
Oder man hat es integriert, wie Thomas.
Oder man hat es dann integriert, ja.
Franz von Assisi beispielsweise.
Ja. Natürlich, im Volk war natürlich auch dann immer der Wunderglaube und diese Dinge, also wo besondere Dinge passieren, und das hat man immer dann integrieren müssen. Auch solche Dinge. Wobei da natürlich dann auch wieder viel Aberglaube und alles Mögliche dabei ist. Also da sind dann oft wieder die ganz falschen Dinge akzeptiert worden, die gar nicht so heilig in Wahrheit sind. Aber weil vieles dann natürlich, wie es im Volk halt auch ist, mit relativ egoistischen Wünschen zusammenhängt. Ich meine, warum gehen die Leute dann Wallfahrten dorthin, weil sie es besser haben wollen oder weil sie ihr Leiden loswerden wollen? Kann man ja verstehen, aber das ist letztlich ja kein christlicher Wunsch, sondern ein egoistischer Wunsch. Also das heißt, es ist was Luziferisches eigentlich. Und das heißt, man hat diese Seite befriedigt irgendwo bis zu einem gewissen Grad. Und also der Erfolg der Kirche als Institution hängt sicher damit auch zusammen, dass sie sehr gut spielen konnten und können mit luziferischen und arimanischen Kräften. Also die Theologie ist eigentlich ziemlich arimanisch. Da wollen sie eigentlich den Luzifer ziemlich draußen haben. Also das ist sehr verstandesmäßig, sehr, und das sieht man in der heutigen Zeit ganz stark, alles im Grunde reduzieren auf das, wo jeder Funke Hellsichtigkeit oder irgendwas draußen ist. Daher dann das berühmte Dogma, etwa Abschaffung des Geistes, wie Steiner immer sagt, das Konzil 869 von Konstantinopel, war der erste Schritt. Na, heute ist die Seele auch abgeschafft, theologisch im Grunde. Also während des Erdenlebens wird es noch zugestanden irgendwo, aber sie ist auf jeden Fall mit dem Tod weg. Das ist nichts Ewiges. Da ist alles weg. Körper stirbt, Seele stirbt. Und am jüngsten Tag, wann immer der ist, die einen sagen gleich mit dem Tod, die anderen verlegen es auf irgendwann später, je nachdem, aber macht Gott den großen Hokuspokus und er schafft den ganzen Menschen in unsterblicher Gestalt neu. Samt Seele, samt Körper, samt allen. Und was so viel heißt, wie das ist also rein abhängig von Gottes Gnade, der macht es so und wir können eh nichts beitragen dazu. Also bitte erfrecht euch nicht, irgendeine geistige Entwicklung anzustreben, weil das wäre Hochmut. Tut's das ja nicht. Erwartet dieses Wunder sozusagen von außen im Grunde. Und das ist so vom. Das heißt nicht, dass jetzt jeder einzelne Kirchenvertreter so ist, aber das System als Ganzes läuft so. Das Das ist das Problem.
Da steckt aber schon der asurische Impuls.
Da steckt schon der asurische Impuls drinnen, ja. Ja, ja. Naja, und das ist aber letztlich bei allen Religionsgemeinschaften so, wo sie institutionalisiert sind. Das ist genauso im Islam nicht anders. Da ist es genauso. Und das ist auch Ausdruck von Machtkämpfen dann. Da sieht man es ja sogar noch so deutlich, weil da so viele Gruppen ja teilweise wirklich im Krieg miteinander stehen, der nicht nur mit der Feder ausgetragen wird, sondern handgreiflich. Und jeder davon kann wunderbar mit dem Koran argumentieren, aber das hat mit einer Spiritualität überhaupt nichts mehr zu tun. Das ist gar nichts, das ist einfach Ausdruck eines Machtwillens. Und der bezieht sich aber ganz auf die irdische Welt, in Wahrheit. Nicht so ist es eigentlich zum Beispiel im Buddhismus oder wo, da gibt es viele Strömungen und die können entweder miteinander oder stören einander zumindest nicht, überhaupt nicht. Ja, ja, ja. Naja, aber dort ist, es ist zwar eben nicht der Schritt vielleicht mitvollzogen worden, der durch das Mysterium von Golgatha gebracht wurde, also im Buddhismus, so wie er im ursprünglichen Sinne gepflegt wird, aber es ist auf jeden Fall ein gewisses geistiges Erleben da. Und es ist die geistige Praxis einfach da. Und die ist im Grunde ist weder im Islam da und im Christentum auch nicht in Wahrheit. Das was man heute, das Wort Meditation oder so ist ja heute auch in der Kirche modern, aber das hat ja mit einer wirklichen Meditation, die eine geistige Entwicklung bringt, gar nichts zu tun. Das ist eher Einschwören auf die Grundsätze, die man euch halt beigebracht hat, in Wahrheit, wenn man ganz ehrlich ist. Wobei, wie gesagt, es immer wieder einzelne Menschen gibt, die das wirklich ernst nehmen und die auch zu den geistigen Wurzeln kommen, aber die haben früher oder später Schwierigkeiten im System. Wenn sie dann wagen, zumindest das auch auszusprechen. Solange sie es für sich irgendwo tun, geht es ja noch, aber wenn sie es wirklich vertreten, dann wird es meistens schwierig. Aber man versteht natürlich auf der anderen Seite auch die Sorge, dass es in eine totale Fantasterei hineinkommt, weil die Sachen wirklich unheimlich kompliziert sind. Also es ist so, man hat ein Bild irgendwo, das Bild mag richtig geschaut sein, aber was bedeutet das und welche Konsequenz ziehe ich daraus? Das ist einmal die Hauptschwierigkeit. Und es war natürlich, muss man dazu sagen, auch also zur Zeitenwende so, dass das Hellsehen natürlich nicht mehr die Qualität hatte, wie in vorchristlichen Zeiten, die aber schon weit zurückliegen. Ich meine, Steiner spricht ja davon, dass schon im Grunde vor, also mit Beginn des Kali-Yuga, also das liegt noch vor der ägyptischen Zeit im Grunde, kurz vor Beginn der ägyptischen Zeit fängt das Kali-Yuga an, das finstere Zeitalter. Das heißt, das Zeitalter, wo ein Großteil der Menschheit schlagartig die Hellsichtigkeit verliert. Auch die letzten Reste noch. Jetzt ist eh schon viel mit dem Untergang der Atlantis oder mit der Zeit verloren gegangen. Aber dann gab es noch einmal einen Schub. Also das ist, wann ist das, 3101 oder so vor Christus ungefähr, die fängt das an. Also wo Steiner ja das so dramatisch schildert, dass innerhalb von Wochen die... Gibt's da Ruhe? Dass innerhalb von Wochen die Fähigkeiten, die vorher da waren, erlöschen. Und dass das hochdramatisch ist, also ein hochdramatischer Bewusstseinswandel. Und der für die Menschen so war, dass sie das Gefühl haben, also einfach geistig zu ertrinken irgendwo. Also sie gehen unter. Sie verlieren diese Welt, die ihnen noch zugänglich war, die halt aus den Träumen noch aufstieg, aber bis ins Wachbewusstsein hineinkam. Und plötzlich ist das alles weg. Und
oder eigentlich zu verdursten.
Ja, aber es wird lustigerweise, er bringt es in Zusammenhang mit manchen Sintfluterzählungen, die sich eben nicht nur auf den Untergang der Atlantis beziehen, sondern auch auf diese Zeit. Er sagt, es war also vom emotionalen Erlebnis ein wie eine Art Ertrinken.
Aber Ertrinken in was dann? Im Materialismus?
Oder ja, in der Stoffeswelt zu ertrinken. Im Grunde in der Stoffeswelt zu ertrinken.
Und was war da geistig dahinter? Was ist da vom Geistigen her passiert?
Naja.
Spezielle Wesenheiten, die jetzt besonders stark geworden sind? Oder was war
das? Ja, es hängt sicher damit zusammen, dass da die Widersacherkräfte, die verdunkelnd wirken, und das sind also sicher in der Phase namentlich einmal die arimanischen Wesenheiten. Dass da ein gewaltiger Schub ist, und das ist es auch. Das ist es auch, weil an welchem Übergang stehen wir da? Urpersische Zeit, Entwicklung des Astralleibes eigentlich. Wir haben ihn zwar schon länger natürlich, aber er wird jetzt da auf die eigentliche Höhe gehoben, sagen wir mal. Ägyptische Zeit fängt die Entwicklung des Seelischen an, Empfindungsseele. Und da ist der Übergang. Da ist der Übergang. Da passiert also jetzt was. Mit dem hängt es zusammen, mit dem Übergang. Weil bis zum Astralleib hin sind sozusagen die, wenn man will, die Naturkräfte, die wirken, also das, was aus der Vergangenheit kommt. Mit dem Seelischen, da ist aber das Ich dabei schon.
Genau, da kommt dann, weil das hält ja das alles zusammen.
Genau.
Und zu dem Zeitpunkt müsste eigentlich das Ich dann deutlich in einer
genau,
Erscheinung kommen.
Genau, es ist da noch sehr unterbewusst natürlich in der Empfindungsseele, kann aber bereits geweckt werden in gewisser Weise durch den Einweihungsweg, aber in sehr spezieller Form, mit Hilfe halt, also daher dann diese ägyptische Einweihung mit den 12 Priestern und so weiter, die eigentlich die Ich-Funktion dann übernehmen. Aber eben in dem Moment, wo dieses Ich-Prinzip hineinkommt, da ist der starke Bruch, und da beginnt die eigentliche Kulturentwicklung, wenn man will. Also die Hochkulturen entstehen zu der Zeit, da fängt es an. Also.
Viere gleich.
Ja.
Das sagt er ja immer, gell?
Ja.
Die babylonisch, assyrisch, chaldäisch, ägyptische.
Ja, richtig. Also das ist ja gewaltig, der Aufbruch. Und etwa zu der Zeit, nicht weit weg, geht es ja sogar bis Indien rüber, da die Induskulturen, die entstehen ja auch zu der Zeit.
Die welche?
Die Induskulturen, die Mohenjo-Daro, Harappa, das ist auch die Zeit etwa. Das ist auch etwa die Zeit. Also es geht bis dorthin. Also der ganze Orient im Grunde ist in einer gewaltigen Aufbruchsphase.
Dann kann man sagen, das Ich fängt an, schöpferisch zu werden, und
genau.
Das alte Sehen ist futsch.
Das alte Sehen ist futsch. Und das geht aber so schnell. Das geht nicht über Generationen, sondern nicht einmal über ein ganzes einzelnes Menschenleben, sondern wirklich innerhalb von Wochen. Das ist die Dramatik eigentlich. Dass dieses Licht aufleuchtet. Und dazu aber eben das Äußere verdunkelt wird, weil das Ich-Licht, das Ich-Bewusstsein kann auch nur bis zu einem gewissen Grad aufleuchten, wenn das Sehen nach außen verdunkelt wird und dadurch aufs rein Sinnliche reduziert wird. Das ist nämlich bei den Urpersern noch nicht der Fall. Die sehen daher noch die mächtige Sonnenaura, zum Beispiel Ahura Mazda. Der sieht die Sonne noch mehr geistig oder astralisch von mir aus, also die Sonnenaura ist das eigentlich das Astralische der Sonne, also der Astralleib der Sonne, wenn man so will, den sieht man noch. Und den sieht damals nicht nur der Zarathustra, sondern viele mit ihm noch. Er sieht es halt besser und kann es erklären, aber das ist noch ein normales Schauen. Und unten fängt aber schon an, die finstere Welt, die Welt der Gegenstände, das hebt sich schon mehr bewusster heraus. Das heißt, die sieht man schon als Gegenstände oder nur mehr als Gegenstände, sagen wir mal so. Während man bis dahin immer noch alles mit einer gewissen Aura umgeben gesehen hat. Das heißt, nicht so scharf konturiert, das geht bis in diese Zeit hinein.
Und auf dem Übergang, das ist in den Mysterienrahmen geschrieben,
ja.
Da haben die Menschen noch das Bewusstsein und das Schauen der elementarischen Welt.
Ja, genau.
Diese Prüfungsszene da.
Ja. Ja, ganz genau. Ganz genau. Ganz genau. Ganz genau.
Und das ist der Übergang zwischen dem astralischen Schauen und dem nicht mehr Schauen.
Ja, genau. Genau. Genau.
Die Szene meinst du, der ägyptische?
Ja, im Tempel, ja, genau, ja, wo die ganzen Elemente angesprochen werden. Ja.
Ja, richtig. Da sind wir ja Elemente.
Genau.
Stellt sich mir jetzt die Frage, wer hat das alte Schauen gegeben? Woher kam das? Dass die Menschen ja so lange gehabt haben. Ist das der Vater Gott? Sind das die Widersacher gewesen? Der Christus kann es ja eigentlich logisch nicht gewesen sein, wenn er selber das Ich ist.
Oder ja, also es hängt da am ersten noch letztlich mit den Vaterkräften zusammen. Ich meine, schon auch mit den Christuskräften, aber eben nicht denen, die von innen kommen, sondern die noch von außen kommen, durch die Natur. Weil man sieht das ja zum Beispiel Moses im Dornbusch, wie er erlebt, ich bin der Ich Bin, da spricht eigentlich schon der Christus durch. Aber noch durch die Naturerscheinung. Aber natürlich hellsichtig gesehen, weil es ist nicht wirklich ein Dorn am Busch, der jetzt brennt, wo ein Feuerlöscher braucht, sondern es ist eine astralische Erscheinung. Aber die nicht aus einem inneren Erleben kommt, sondern in der Natur schaue ich es. Und dieses Ich-Erlebnis kommt aber dann von innen. Und dazu muss das Außen, die geistige Wahrnehmung nach außen, einmal wegfallen, und zugleich fällt aber auch weg das ins eigene, tiefere Innere schauen. Dadurch kommt dann zum Beispiel der Erinnerungsspiegel wird so kompakt, dass er eigentlich nur mehr das Jetzige, also das heißt aus der Inkarnation zurückspiegelt. Und früher konnte man zumindest über die Generationen noch zurückschauen. Im Anfang der biblischen Schilderungen ist es noch mit den, also ihr wisst es, mit den Blutszusammenhängen, wo aber auch das Gedächtnis eben durch den ganzen Blutszusammenhang durchging. Also der Herr wird der Methusalem, was weiß ich, diese 900 irgendwas Jahre alt. Aber das ist nicht der einzelne Mensch, sondern eigentlich der ganze Stamm Methusalem.
Das ist Matthäus-Evangelium auch noch, ne?
Ja.
Das hat ja auch etwas noch mit diesem Blutszusammenhang oder mit dem Bewusstsein für den Blutszusammenhang zu tun, wenn der da seitenweise aufzählt, die Genealogie. Von Jesus bis
natürlich, zu natürlich, ja, das ist klar, aus der Vergangenheit kommt es her, also, weil natürlich ganz das Ich ist angekommen dann im mit dem Christus selber, also mit der Inkarnation des Christus, das heißt ganz konkret durch die Jordan-Taufe letztlich. Aber in dem Moment, also wo das Alte halt erlischt, fängt es an, dass der Mensch halt mit seinem Ich eben nichts Geistiges sieht, weder nach innen noch nach außen. Das hängt dann eben mit der Paradiesesimagination zusammen, weil die hängt auch einmal mit einem Blick zusammen auf das eigene Innere. Aber ja, und da spielen natürlich, also als verdunkelte Kräfte zu der Zeit, also am Übergang von der urpersischen in die ägyptische Zeit, da spielt eben natürlich die Rolle, dass die arimanischen Kräfte auch überhand nehmen. Das ermöglicht auch den Aufbau der äußeren Kultur. Das ist mit dabei. Es ist sicher einerseits der künstlerische Impuls, ist eigentlich der Luzifer, also der das Künstlerische gibt. Aber die technische Handfertigkeit, die gibt der Ahriman bereits.
Aber jetzt muss man mal weitergehen zu dem Ende des Kali-Yuga, das würde mich jetzt interessieren, weil das war ja am Ende des 19. Jahrhunderts, ist ja
genau
das Kali-Yuga beendet worden, laut Steiner.
Genau.
Was hat, haben wir jetzt mehr, was wir vorher nicht haben, weil ich sehe immer noch nichts hell.
Ja, ja. Also jedenfalls offensichtlich geht es nicht mit so einem Schlag wie in ein paar Wochen. Das ist ganz offensichtlich. Ein wesentlicher Unterschied ist, dass mit dem Ende des Kali-Yuga die Möglichkeit entsteht, dass der Mensch aus dem eigenen Ich heraus den Zugang sich wieder erarbeiten kann. Und das ist eben kein naturhafter Vorgang, wo das von selber einfach passiert. Während das beim Eintritt des Kali-Yuga wie ein naturhafter Vorgang war. Das war keine Verfehlung des einzelnen Menschen oder so, sondern das alte Naturhellsehen ist verschwunden. Und zwar, sagen wir mal, noch präziser, gerade bei den Kulturvölkern, die dann auftauchen. Also in Europa und so weiter hat sich das noch lange, lange gehalten. Da gab es halt kaum eine Kultur dafür, also jedenfalls keine Hochkultur in dem Sinn. Also viel was Kleineres nur. Und also das heißt, es war die Voraussetzung dafür, dass diese Hochkulturen entstanden sind, war der Verzicht auf dieses Naturhellsehen. Und dadurch Eintritt in eine Zeit, wo ein beginnendes Ich-Bewusstsein da ist. Wo zumindest es durch die Einweihung, obwohl ja interessanterweise im Einweihungsmoment das Ich eigentlich des Einzuweihenden ausgeschaltet ist oder im Griff gehalten wird durch die Priesterschaft, aber die Nachwirkung ist die, dass der sehr wohl mit Ich-Kräften arbeitet und dadurch auch schon ein gewisses Verstandesdenken entwickeln kann, das eigentlich so als allgemeine Fähigkeit dann erst in der griechisch-lateinischen Zeit kommt. Weil die Einweihung hat ja immer auch einen total praktischen Sinn gehabt und der praktische Sinn war vor allem auch, wie verwalte ich so ein Riesenreich wie das Ägyptische? Wie mache ich das? Dadurch ist erst so eine Hochkultur möglich. Und das war die Frucht der Einweihung. Weil dieses, organisatorische Denken, das ist weder ein rein inspiriertes Denken, so dass ich mich hingebe und Gott sagt mir schon, da muss ich schon selber was entwickeln. Aber es ist auch nicht so, dass diese Art des Denkens eben schon in der Allgemeinheit vorhanden gewesen wäre und dass ich sage, ich brauche nur in die Schule gehen und dort lerne ich das. Also da musste ich eben in die Mysterienschule gehen, also die Einweihung durchmachen und nur die geeignetsten sind da durchgekommen und die hatten dann die Fähigkeit, wirklich so ein Riesenreich zu organisieren. Und war aber auch fürs diese erkauft, dass die auch nicht jetzt Tag und Nacht hellsichtig waren. Das war eben die Einweihungszeremonie und gewisse Dinge, aber er musste sich das eigentlich immer wieder erobern. Man darf sich nicht vorstellen, dass die Menschen dann so einfach schnipp und jetzt schauen wir das in der geistigen Welt an, wie das ist. Das waren die ganz Führenden vielleicht, aber das waren wenige.
Der Tutankhamun, der gehört dazu, gell? Aber der Ramses der Zweite schon nicht?
Nein, der schon gar nicht mehr, nein. Mhm. Nein, richtig.
Und wie viele tausend Jahre sind dazwischen?
Naja, es ist gar nicht so viel. Nein, es ist nicht so viel. Es ist nicht so viel. Also die ägyptische Spätzeit ist dann also aus geistiger Sicht schon eine totale Verfallszeit. Da ist das alles nur mehr Tradition und die Einweihung funktioniert eben einfach nicht mehr. Daher ist es sicher richtig, wenn man annimmt, dass im Mysteriendrama, das liegt so in der Zeit Echnatons ungefähr. Man muss jetzt nicht den Kapesius unbedingt mit dem Echnaton direkt identifizieren, aber es liegt jedenfalls dort beheimatet. Da ist schon ein starker Vorgriff dann. Und danach funktioniert das nicht mehr. Und das heißt, dass auch die ganze Körperlichkeit sich so geändert hat, dass es auf den alten Wegen einfach nicht mehr möglich war. Also es ist einerseits dieser geistige Verfall, aber andererseits auch der Verfall des Leibeswerkzeuges. Das muss man auch sehen, dass diese Kräfte einfach nicht mehr hergibt. Und heute ist es halt so, und also mit Beginn des neuen lichten Zeitalters nach dem Kali-Yuga, dass erstens also die Aktivität des einzelnen individuellen Menschen gefordert ist. Und dass er sich da bei vollem, im Grunde bei vollem Wachbewusstsein trotzdem vollkommen von den leiblichen Kräften lösen muss. Und trotzdem wach bleibt. Also es ist keine Lockerung so da wie die künstlich hervorgerufen war, wie bei den ägyptischen Mysterien, wo der Ätherleib gelockert wird. Das, wenn man das heute so auf die Art macht, funktioniert das nicht. Man muss es eigentlich, wie soll ich sagen, im Grunde den Einfluss, den der physische Leib einmal auf den Ätherleib nimmt, den muss man bewusst ausschalten können, ohne dass aber die Verbindung verloren geht. Also wir gehen nicht in einen todesähnlichen Trance-Zustand hinein, sondern heutige Geistesschulung muss bei vollem Wachbewusstsein erfolgen. Das heißt, ich muss, wie soll ich sagen, funktionell unabhängig werden vom Physischen. Ohne, dass jetzt die höheren Wesensglieder sich vollkommen herausheben irgendwie. Weil sonst es wird erstens nicht funktionieren, weil wahrscheinlich kennt man dann nicht mehr zurück, das wäre also sehr gefährlich. Also wir müssen lernen, letztlich im voll wachen, das heißt im voll inkarnierten Zustand, trotzdem unabhängig vom physischen Werkzeug zu werden. Dann
in den Augenblicken der Meditation.
In den Augenblicken der Meditation, genau.
Steiner war doch eigentlich der Erste, der also im vollen Wach-Ich-Bewusstsein dieses Schauen
gemacht hat,
oder?
Ja,
kann man das sagen.
Kann man sagen, ja.
Anders. Ich meine, ich kenne viele, die so medial, also Blavatsky beispielsweise.
Ja, richtig, ja.
Ein neueres Beispiel ist dieser Edgar Cayce Beispiel.
Ja.
Man weiß nie so genau, was redet der da jetzt eigentlich.
Ja, genau. Das ist immer ein bisschen verworren, ja.
Und da gibt es auch dieses Buch der Wunder, das so lange Zeit einmal Furore gemacht hat. Ich glaube, davon geht es, waren so zwei Psychologen,
ja.
Die hatten plötzlich so Einsprechungen und haben es alles niedergeschrieben. Jetzt schnell.
Ja.
Nachkommen mit dem Runterschreiben und wahnsinnige Sachen rund, aber man weiß eigentlich nie so wirklich.
Wo kommt das her? Ja. Na eben, und auf der Art kannst du auch nie unterscheiden, von welcher Seite das jetzt kommt. Meistens sind das luziferischere Sachen. Ja. Und das stimmt, also Steiner ist im Prinzip der Erste, der das bei vollwachem Bewusstsein
wissenschaftlich angegangen ist.
Ja.
Das schauen wir uns genau an und das muss man untersuchen. Ne?
Richtig,
das ist
eine große richtig.
Leistung, ne? Also
das ist ein großer Schritt.
Und wo sind jetzt seine Nachfolger?
Da haben wir noch das Problem. Aber es ist halt natürlich wirklich eine große Vorgabe, die da ist. Und was er gegeben hat, ist sicher etwas, was noch eine gewisse Zeit braucht und auch noch eine gewisse Zeit eine Chance hat, dass es sich umsetzt, dass also einzelne Menschen es wirklich so ergreifen, dass dann eben auch dieser selbstständige geistige Einblick erfolgt. Es sind einzelne, gibt es wahrscheinlich schon, aber es sind noch wenige. Aber eine gewisse Zeit ist noch. Ich meine, es ist natürlich auch ganz deutlich, wie so oft, kaum war das da, kommt letztlich durch die Widersacher eben dieser starke Gegenschlag im 20. Jahrhundert. Das ganze 20. Jahrhundert war eigentlich
sehr finster.
Ich meine, da ist der Erste Weltkrieg, der Zweite, die ja eigentlich ein gemeinsamer Krieg sind, im Grunde das, dann kommt der totale Materialismus in der Nachkriegszeit, der natürlich verständlich ist, aber der das Bewusstsein jetzt, Spaltung von Deutschland, das heißt, und überhaupt Ausradierung des deutschen Geisteslebens im Grunde.
Eine Hälfte ist christlich, eine Hälfte ist slawisch und von dem Mitteldeutschland
ist eigentlich nichts übergeblieben. Ist nichts übergeblieben und das hat jedenfalls kein Selbstbewusstsein mehr und traut sich gar nicht mehr im Grunde. Also das liegt da nieder und wird plattgewalzt von allen anderen.
Und erst jetzt langsam wieder irgendwie.
Langsam, ja, ja.
Die materialistischen zum Großteil, dass man, ja,
alles. Ja. Ja, ich meine, das da müssen Sie verdammt aufpassen, dass jetzt nicht im ehemaligen Ostdeutschland das totgetreten wird, weil da ist am ersten noch die Chance, weil der Westen ist eh schon total überholt von Amerika und von dem wirtschaftlichen Denken allein.
Es gibt aber von Steiner ja auch entsprechende Prophezeiungen. Irgendeinem Sprecher hat angeblich mal gesagt, es wird die Zeit kommen, wo Deutschland total vernichtet ist, wo alles in Trümmern liegt.
Ja, ja.
Und also das erinnert dann an diese Ideen, die man nach dem Zweiten Weltkrieg hatte, was man in Deutschland machen wollte.
Ja.
Man wollte eigentlich einen Agrarstaat wieder draus machen. Irgendwas in der Art.
Ja, 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 ja. Ja.
Hat er mal gesagt. Aber andererseits hat er auch gesagt, in 2080 ungefähr werden überall solche Gebäude
mit Goethe-Ahnungs
existieren. Ja, ja. Ich bin mir nicht einmal sicher, ob das so toll ist, wenn wir da noch anschauen.
Ja. Was gemeint ist damit ja, mit Sicherheit nicht, dass es jetzt Gebäude sind, die architektonisch genauso ausschauen, sondern es geht um überhaupt einen Baustil, der im Ausdruck des Geistigen ist, das in diesem Haus beheimatet ist und wo das in die Formen hinein einfließt. Das kann und ich würde mir das auch wünschen, weil es ist ja natürlich fad, wenn alles auf den ersten Blick, aha, anthroposophisch sich jetzt nächste, aha, genau so. Das ist ja noch nicht wirklich sehr originell und kreativ in Wahrheit. Nicht, weil bei Steiner war es kreativ, weil es das erste Mal gemacht hat und es ist, man sieht, wie stark der Impuls ist, weil er so stilbildend ist, dass jetzt im Grunde überall nachgemacht wurde. Bei den Anthroposophen zumindest. Also bei vielen, sagen wir so, bei anthroposophischen Architekten. Aber das kann ganz anders mit Sicherheit auch ausschauen. Und das gilt genauso für die Malerei und für alles. Es ist da manchmal noch zu viel Epigonentum einfach. Also einfach gekonnt nachahmen. Dem lernt man. Das ist, ich will jetzt nicht verteufeln, weil irgendwie muss man es halt lernen einmal, aber es muss erst lernen, selbstständig zu werden, eigenständig.
Habt ihr mitgekriegt, dass in Hamburg in der vergangenen Woche ein Gebäude eingeweiht wurde, ein ganz großer...
Die Elbphilharmonie, ja, ja, da sind wir schon davor gestanden.
Ah ja?
Ja, ja, wie wir in Hamburg... Also ich habe es angeschaut, von außen.
Nein, ich war nur in Planten Blumen.
Ja, ja.
Das ist eigentlich ein neuzeitlicher
Versuch, ja. Gell? Ja, richtig, ja.
Aha, was? Ja. Da sehen Sie was Anthroposophisches drin?
Nein, nicht direkt anthroposophisch, aber du, ich meine, das wird dann, wenn man auf diese Bauten geht, wahrscheinlich nicht so sein. Ah, das war ein anthroposophischer Architekt. Das war ein Architekt, der das kann, einfach. Weil es wird nicht, wenn es auch gut läuft, wird es auch nicht so sein, ah, der ist ein Anthroposoph und der ist keiner. Eigentlich sollte es eine selbstverständliche Kulturströmung sein, die
das
da
war
ist.
Eine Gruppe, die das
ja,
hat.
Ja.
Das waren mindestens drei, vier.
Ja, 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 richtig.
Die auch aus verschiedenen deutsch sprechenden
Ländern. Richtig, ja, ja. Stimmt. Stimmt. Ja, es ist ein Monsterprojekt gewesen. Also.
Nein, also habe ich das auch nicht verstanden. Im Gegenteil, da bin ich eher dagegen, dass man sagt, da ist was anthroposophisch,
ja,
mich verständlich zu machen.
Ja, ja.
Aber etwas, was geschaffen ist, wo man eine Verbindung zum Geist spürt,
ja, genau.
Ist es so verständlich.
Ja, ja, genau, das, ja. Und das, denke ich, wird kommen. Das wird kommen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Also es schaut halt im Moment jetzt alles so trist aus und aber das,
ja,
die jetzige Phase ist eine sehr interessante. Es, ja, ist einerseits ein immenser alemannischer Schub eben mit der Jahrtausendwende ungefähr gekommen, aber vielleicht ist das auch, aber auf der anderen Seite ist unheimlich viel geistig möglich seit dem Zeitpunkt. viel, viel mehr als das ganze 20. Jahrhundert möglich war. Und aus dem kommen mit Sicherheit Früchte heraus. Ich meine, wir dürfen es halt nur nicht in unserer zu engen Perspektive sehen. Weil wir sagen, 10 Jahre, 20 Jahre, das ist für uns viel, aber manche Dinge brauchen vielleicht 100, 200 Jahre, um dann auszureifen.
Ganz. Manche Sachen gehen auch wahnsinnig schnell, weil also für mein Gefühl, die letzten
15
Jahre ist das enorm.
Ja.
Hauptsächlich war der Treiber natürlich die Informationstechnologie, das Internet und so weiter.
Sicher, ja.
Aber da gibt es ja jetzt Sachen, die wären ja vor 15 Jahren noch gar nicht möglich.
Ja.
Was jetzt passiert.
Ja.
Mit allen Schattenseiten.
Mit allen Schatten, sicher, ja.
Facebook und diese ganze Fake-Geschichte. Aber es ist ja natürlich auch eine Herausforderung, ne? Wenn man nicht nur das glaubt und liest, was in der Zeitung und im Fernsehen ist, sondern wenn man im Internet sich auch informieren kann, ist natürlich wieder die andere Gefahr, da steht genauso viel Blödsinn. Aber
natürlich, ja, aber das heißt,
der Raum ist weit.
Der Raum ist weit. Und
wenn es nichts draus macht.
Ja, eben, es ist das einzelne Individuum gefordert.
Genau,
das ist ganz, ganz deutlich. Also es kommt auf das einzelne Individuum an und das muss aus sich heraus aktiv werden. Also einfach naturgemäß von selber wird praktisch nichts funktionieren.
Man muss einmal für sich prinzipiell entscheiden, was ist jetzt wahr und was ist falsch.
Ja, genau.
Von dem Ganzen, was
genau.
Verbreitet.
Ja, absolut. Absolut, um das kommen wir nicht herum. Aber das heißt also, die Zeit der freien Entscheidung aus dem Ich heraus fängt jetzt erst eigentlich richtig an. Und die hängt natürlich stark auch zusammen, aber dann, um das nämlich unterscheiden zu können, muss man wirklich sehr gut auch die eigenen Dämonen kennen. Das heißt, man muss die ganze finstere Geschichte anschauen. Und da sieht man auch deutlich, wo dann die Problematik war, warum die Anthroposophie vielleicht nicht so schnell Fuß gefasst hat, nämlich, dass sie Früchte bringt, wie man, nämlich Früchte hat es eh genug gebracht, aber ich meine jetzt im Kerngebiet, weil einfach die Kraft noch nicht stark genug war, um mit diesen Kräften so fertig zu werden, dass man sie wirklich tief genug anschauen kann und das erträgt und damit umgeht. Weil das sieht man ganz deutlich, welchen Widerstand Steiner hatte, damit da intensiver zu werden. Das sieht man eben dran, er wollte von Haus aus eben starten mit der Schulung zum Karma schauen und da ist er total auf Granit gestoßen eigentlich und damit ist unabdingbar verbunden, dass man eben die karmischen Brocken schaut und die liegen da. Weil die ganze Unterwelt, was ist das? Das ist die Summe des Weltenkarmas, aber auch unseres individuellen Karmas, das da liegt. Das Erdinnere, da liegt das Karma aller planetarischen Entwicklungszustände, da liegt aber auch von jedem unser einzelnes Karma drinnen. Also das heißt, das Astralische namentlich, was so verdorben ist, dass wir es nicht mit aufnehmen können und dann mal da auf der Deponie da ablegen müssen und bei der nächsten Inkarnation es wieder ausbuddeln und ich sage jetzt bewusst so leger und uns dann wieder auseinandersetzen damit. Und da war zu Steiners Zeiten eben unter seinen Zuhörern aber noch ein immenser Widerstand dagegen, sich mit dem auseinanderzusetzen. Und man muss dann wahrscheinlich auch sagen, insofern mit Recht, dass sie es wahrscheinlich nicht geschafft hätten. Weil wenn man sie unreif natürlich mit den Kräften auseinandersetzt, dann wird es sehr gefährlich, weil die sind stark. Diese Kräfte, das Ich ist halt trotzdem unser jüngstes Wesensglied und ist halt noch das Kleinste und Schwächste. Und das muss lernen, auf diesem, wie sage ich immer, Riesenviech zu reiten, das mit dem Astralischen zusammenhängt und wo eben auch das negative Riesenviech drinnen ist, also die ganzen Ungeheuer, die man in den Sagen und so weiter in der Imagination auch hat. Und die sind so gewaltig und so viel stärker alle als das Ich. Das Ich hat nicht die Chance, es könnte lernen, es zu zähmen und zu reiten. So wie man auf einen Elefanten reiten kann oder sonst was. Aber das heißt, dieses kleine Ding, eben weil es trotzdem diese geistige Qualität hat, kann auch das Große beherrschen. Aber eben natürlich nicht, indem es einfach sich hinstellt und sagt, schau mal, wer stärker ist. Also im Muskelding werden wir unterliegen sozusagen, weil das Australische so übermächtig ist. Und da wirken sich die Widersacher zuerst einmal aus.
Und du meinst, wenn man sein karmisches Vorleben kennt, bis zum Minister, dann ist das hilfreich dafür, also mit diesen Widersachermächten?
Ja, man muss nicht unbedingt jetzt gleich zurückschauen in die frühere Inkarnation, das ist die Aufgabe dann. Aber man muss erkennen, was an karmischer Schuld sozusagen, was man herumschleppt und welche Aufgabe damit verbunden ist und die angehen. Und da, das heißt, man muss erkennen, welche ganz erschreckenden Kräfte in mir drinnen sind. Wo Steiner sagt, also gerade heute in unserem Zeitalter ist es so, es gibt keinen Menschen, der auf der Höhe des Bewusstseinszeitalters lebt, der nicht zu allem und auch zum Schlimmsten fähig ist. Und er kann dankbar sein, wenn sein Schicksal sicher bedingt durch das, wie er früher war, ihn so führt, dass diese Kräfte nicht ausbrechen, aber prinzipiell ist niemand gefeit davor. Eben weil dieses Riesenviech da unten so groß ist. Und wir haben eben heute im Zeitalter, wo es Bewusstseinszeitalter ist, wo es aufs individuelle Ich ankommt, haben wir nicht mehr die Hilfe der Kräfte, die das für uns zähmen und im Zaum halten. Also im entscheidenden Moment kann es passieren, dass dann wirklich das Ich einfach dem gegenübersteht und dann muss man damit fertig werden, ob man es zähmen kann oder nicht. Und da ist es doch so, das hat die Erfahrung auch des 20. Jahrhunderts gezeigt, wie viele dann weggerissen werden davon. Die eigentlich ganz brave, ordentliche Menschen waren, aber dann bestialische Dinge getan haben, wo man sich denkt, wie ist das möglich? Wie ist das möglich, dass ein ganz biederer Mensch solche Dinge tut? Sicher mit Angst und allen möglichen verbunden, das wirken halt sehr geschickt an die Widersacherkräfte, luziferisches, arimanisches zusammen und keine Chance, weil da muss das Ich so stark sein, dass es nicht die Panik kriegt dabei. Vor allem die Stärke ist es ja nicht, wer ist im Kräftedrücken stärker, sondern die Stärke, das ist diese geistig-mentale Stärke, nicht die Panik zu kriegen und seinen Weg zu gehen und zu sagen, ich durchschaue dich. Die Widersacher sind sofort harmlos, wenn ich beginne, sie zu durchschauen. Aber genau das ist schwer. Also das heißt, da muss ich ihnen wirklich ins Auge schauen können, sozusagen. Und das ist nicht einfach und nicht harmlos. Und ich meine, Steiner schildert das eh immer wieder. Und wenn man es genau liest und die Worte ernst nimmt, weiß man eh, puh. Aber man liest, es ist auch so klein andererseits wieder ausgedrückt, dass man auch gern zum nächsten übergehen kann und sagt, ja, natürlich. Aber das ist auffällig, dass es also da an ganz seltenen Stellen da nur ein bisschen deutlicher wird. Weil es einfach für die Menschen in seiner Umgebung noch nicht erträglich war. Das muss man einfach zur Kenntnis nehmen, das muss man auch verstehen. Und es heißt nur, wir müssen da einen Schritt weitergehen, also wenn wir weiterkommen wollen. Und im Grunde, wenn man es jetzt ganz stark sagt, die Gräuel des 20. Jahrhunderts, die da waren und die ja so groß auch noch dadurch waren, dass das mit dem Einsatz der Technik alles multipliziert wurde, weil Grausamkeiten gab es immer in der Menschheit, das haben wir immer schon geschafft, aber es ist halt noch viel stärker geworden durch diese technische Verstärkung. Also es sind ja nicht in Wahrheit 7 Milliarden Menschen auf der Welt, sondern durch die Technik sind es, weiß ich nicht, 700 Milliarden mindestens, die eigentlich an Kraft da sind und eben auch als Kraft zum Bösen da sind. Aber das heißt, weil die Auseinandersetzung mit den eigenen Dämonen im Inneren nicht stattgefunden hat, hat das Äußere stattgefunden. Dann findet dort die Auseinandersetzung statt. Das ist der Gegenschlag davon. Und das hat natürlich aber auch eine Wirkung. Es kommen Menschen durch, die diese Erfahrungen mitbringen aus einer Inkarnation im 20. Jahrhundert und die, von denen manche vielleicht dadurch etwas auf dem Weg erfahren haben, was sie vielleicht hätten auch erfahren können durch bewusste geistige Schulung, was aber halt damals noch nicht ging. Und das heißt, damit will ich nicht irgendwie verharmlosen, was da war im 20. Jahrhundert, sondern es war halt notwendig, damit die Menschheit weiterkommt. Es war notwendig, weil es auf einem anderen Weg nicht funktioniert hat. Dann kommt der Gegenschlag. Und so wie als das Rosenkreuzertum an die Öffentlichkeit getreten ist im 17. Jahrhundert, gleich anschließend der 30-jährige Krieg war. Also praktisch unmittelbar darauf, als die ersten Rosenkreuzer-Schriften eben öffentlich werden. Nicht, dass es sie nicht schon gab vorher, aber an die Öffentlichkeit treten sie im Grunde mit den Schriften von Johann Valentin André. Das ist also Anfang des 17. Jahrhunderts. Ich weiß nicht jetzt genau, aber ich glaube, die kümische Hochzeit ist so 1616 herum. 1618 fängt der 30-jährige Krieg an. Und damit ist das alles ausradiert. Und das Rosenkreuzertum ist angetreten, aber damals mit eigentlich der Forderung, würde man heute sagen, politisch zu wirken. Sie wollten eigentlich also die ganze Sozialstruktur ändern.
Eigentlich kann man ja von Stein aus.
Ja, genau.
1920 oder was? Hat der ganze Hallen gefüllt in Deutschland,
ja.
Da fing es schon an mit diesen Nazi-Truppen, oder das waren Vorläufer davon, die dann Prügeleien angefangen haben, sodass er dann nicht mehr vorgetragen
ja.
hat.
Schon. Ja, also genau.
Auffallend ist für mich zum Beispiel, oder auch seltsam, dass Hitler und Steiner eigentlich irgendwie aus derselben Gegend stammen. Waldviertel, die von Steiner sind aus dem Waldviertel eigentlich, da war er nur versetzt darunter. Nach
Kralewitz. Es ist sehr deutlich, also was mit dem Nazitum da reingekommen ist, ist ein Gegenschlag gegen die ganze geistige Bewegung, gegen den geistigen Aufbruch, der mit 1900 begonnen hat und wo die Anthroposophie natürlich einfach das ganz Große dabei ist, aber wo einige andere Sachen auch mit dabei sind. Und unter anderem eben auch das in den Naturwissenschaften, das eigentlich da begonnen hat, der klassische Materialismus physikalisch widerlegt zu werden. Und wo durchaus also etliche dieser führenden Physiker sehr wohl also ein Bewusstsein fürs Geistige haben, nicht alle hellsichtig natürlich, einzelne auch das, aber die sehr stark, und das sind alles Platoniker interessanterweise, die kommen alle aus der platonischen Linie. Also ich habe so fast das Gefühl, bei den Anthroposophen sind so mehr die Aristoteliker am Anfang reinkommen und bei den Physikern sind es die Platoniker. Also das heißt Schule von Chartres.
Wie jetzt? Woran erkennst du, woher weißt du das?
Naja, erstens, weil es viele selbst bekennen, also die, ganz selbstverständlich, die meisten sind auf der pythagoreisch-platonischen Linie, die Großen. Ich sage gerade, und es gibt ihnen auch die Fähigkeit, nämlich, weil die moderne Physik ist mathematisch formuliert, das heißt, es ist eigentlich eine Zahlenmystik, die sie betreiben, in Wahrheit. Und sie sagen auch ganz deutlich, und so ist es ja, da gehört eine gewisse Eingebung dazu, dass du die richtige Richtung findest. Das ist nicht sicher die Rechenfähigkeit und alles dazu, aber sie nützt dir nichts, wenn du keine Vorstellung vom Ziel hast, auf das zugeht. Dann kommst du nie auf die Formel drauf. Du kannst ableiten hin und her und denkst, du brauchst irgendeine zündende Idee dafür. Da sind nicht wenige, die ganz deutlich sagen, ja, diese Idee, die ist in der Realität da, die wirkt in der Realität und ich muss sie sozusagen erkennen können, wahrnehmen können. in einer gewissen Weise.
Okay, dann, ich wollte jetzt gerade fragen, also Platoniker in dem Sinne, dass man sagt, Gedanken oder Ideen sind Wesen oder
ja, genau.
Existieren.
Ja.
Im Gegensatz zu den Aristotelikern, die eigentlich Nominalisten sind. Und ist das richtig? Und
die sagen, ja, ich meine, die, also zumindest die Nachfahren von Aristoteles oder Ding. Ich meine, der Aristoteles sieht die Ideen immer in
wirksam.
In den Dingen wirksam, also in der Inkarnation sozusagen, in der Verkörperung. Und die Platoniker sehen sie also sozusagen im rein Geistigen. Und das Interessante ist aber, dass gerade die Physiker im Grund auf ein rein Geistiges kommen. Die verlieren eigentlich im Grund dann, die sind fast so, ja, in manchen erinnern sie mich an die Gnostiker. Die verlieren einmal so ein bisschen dann das Physische unten, also die Verkörperung des Verlierens irgendwo. Und genauso ist es in der Physik, der zerbröselt eigentlich das Gegenständliche. Das heißt, sie sehen eigentlich, es ist natürlich ein arimanisches Geistiges eher, was sie sehen, aber es ist wurscht. Trotzdem, sie verlieren das Gegenständliche. Ist ganz interessant. Und also zumindest die halt ein bisschen die Hintergründe sehen, aber es steckt natürlich auch in den Formeln so drinnen. Weil die ganze atomare Welt ist gegenständlich nicht mehr fassbar. Die ganzen Bilder, die man zeichnet, sind Krücken. Aber im Grunde ist sie gegenständlich nicht fassbar. Sie ist eigentlich überhaupt nicht sinnlich vorstellbar. Das heißt, das Atom kann ich mir eigentlich sinnlich nicht vorstellen. Das ist ein Bild, in das ich es kleide und das ich mir aufbaue halt aus den Wirkungen, die daraus entstehen, dann kann ich das mit einem gewissen Recht gebrauchen, aber es ist auch ganz klar, dass es eben nicht gegenständlich ist. Und ja, also da sind etliche Platoniker drinnen.
Müssen wir die Anthroposophen nicht auch Platoniker sein eigentlich, wenn sie Steiner folgen?
Naja, also der Steiner selber kommt ja aus der aristotelischen Richtung. Also wenn man jetzt, ich will es ja jetzt nicht mit Sicherheit behaupten, aber das gängige Bild ist ja, und das hat schon einiges für sich, dass der Steiner Aristoteles war in einer frühen Inkarnation. Okay. Und dann Thomas von Aquin und gibt es ja noch einiges vorher dazwischen, aber was sehr wahrscheinlich ist, also was sich dann auch ergibt aus den Lebensbeschreibungen und den Briefen und überlieferten Dingen von der Beziehung Steiner, Ita, Wegmann und so, die ja erst später veröffentlicht wurden, das findest du nicht in der Gesamtausgabe, aber da gibt es noch einige Andeutungen, also was alles dazugehört. Und das heißt, dann kommt aber er selber aus der aristotelischen Richtung. Ja, und das hat auch, natürlich ist das sehr verständlich für seine Aufgabe, weil er muss ja das Geistige wirklich da unterbringen. Absolut. Okay,
das hat er sicher gemacht.
Ja, ja. Aber er sagt da ganz deutlich mit der Jahrhundertwende, also das heißt, das ist die Jahrtausendwende eigentlich gemeint, werden immer mehr dazukommen, die Platoniker. In der anthroposophischen Bewegung jetzt.
Aber wir hätten sich ja gerade zu.
Ja.
Das ist eigentlich die Plattform, wo die zusammenkommen können.
Ja, aber ich verstehe es, also ja. Meine Empfindung wäre eigentlich eher, also wenn ich Philosophie der Freiheit lese,
ja.
Also diese platonische Gedankenwelt, die hat sie mir eigentlich durch den Steiner der Philosophie der Freiheit erst erschlossen.
Ja. Naja.
Dass man sagt, als erstes sind die Gedanken und die Gedanken sind was Wesenhaftes.
Ja, richtig. Und das kristallisiert
sich.
Richtig.
Das ist ja urplatonisch.
Das ist richtig. Es ist nur die Art, wie er es in eine klare Gedankensprache übersetzt. Da brauchst du nur die platonischen Dialoge lesen im Vergleich zu den aristotelischen Schriften. Der Platon ist immer noch eigentlich im Imaginativen irgendwo. Er kleidet es immer in Bilder. Was spannend wird, sind es Imaginationen, die er hat. Und der Steiner bringt es bis zum klaren Begriff, und das hat auch schon der Aristoteles, das ist schon die Vorstufe dazu. Und das ist der Unterschied. Und eben heute muss man im Grunde ja lernen, beides zu sein. Also das heißt, ich muss als Platoniker die Imagination erleben und sie als Aristoteliker in klare Gedanken fassen können. Das ist das Bild. Und die ersten Anthroposophen dürften ziemlich, die meisten, eher Aristoteliker gewesen sein, aber ohne eben dieses platonische Vermögen noch zu haben. Der Steiner hat beides schon. Und der, auch der Aristoteles hatte es bis zu einem gewissen Grad noch. Oder zumindest hatte er ein Verständnis dafür, sagen wir mal so. Weil das ist ja sehr interessant, auch beim Thomas von Aquin ist es interessant. Er ist eigentlich sein ganzes Leben lang ist er ein totaler Aristoteliker. Und dann kurz vor seinem Tod hat er diese Vision, auf die er hinauf sagt, also alles, was ich bisher geschrieben habe, ist trockenes Stroh, verglichen mit dem, was ich da erlebt habe. Und jetzt in der Inkarnation als Rudolf Steiner hat er eben in einem ausgewogenen Gleichgewicht beides. Also das ist eigentlich die Zukunft. Und das ist aber auch verständlich, dass das jetzt noch nicht so viele Menschen schon in dem Gleichgewicht haben, weil wir jeder aus einer dieser Strömungen irgendwo kommen auch. Einer hat mehr die Neigung zu dem, einer mehr zu dem. Das ist in der Regel einmal so. Und wir müssen gerade lernen, dann das, was uns fehlt, dazu zu erwerben. Also das heißt, wer mehr das Platonische hat, der muss den Anker nach unten suchen und sich die strenge Logik dazu holen und das zu fassen. Und der Aristoteliker muss lernen, einmal die Logik, das Opfer des Intellekts zu bringen und schau einmal, erlebe und warte einmal, bis das Erleben da ist und dann fang an, das in dein Schema zu pressen. Und nicht so vorher schon sei glücklich, wenn der das Schema in die Hand drückt. Und das heißt, das weiß ich am Anfang bei vielen Anthroposophen, der glücklich der Steiner hat das Schema an die Tafel gezeigt, jetzt wissen wir, wie es ist. Und mit dem gehen wir jetzt spazieren, weil das kann ich lernen und das kann ich wissen sozusagen. Aber erleben tue ich dann nichts dabei in Wahrheit. Weil das ist nur die momentane Spur von einem geistigen Erlebnis. Und das dient eigentlich nur, es jetzt einmal hereinzuholen. Und wenn ich dann wieder schaue, muss ich schon wieder anders fassen. Im Grunde. Also es darf zumindest nicht mehr als ein Wegweiser sein. Und sag, dort ist das Erlebnis. Aber dort muss ich hingehen und nicht studiere den Wegweiser. Ich meine nicht das Heftel.
Eine tröstliche Aussage, also der Steiner hat ja eine tröstliche Aussage gemacht, aber eine heißt, wer sich jetzt in dieser Inkarnation mit der Anthroposophie verbunden fühlt oder sich mit ihr verbunden hat, der nimmt eine gewisse Substanz natürlich
mit, auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall.
Es gibt im Verlauf der Zeit, jetzt in diesem und im nächsten Jahrhundert, die Möglichkeit, dass man noch einmal mit der Anthroposophie so existenziell in Berührung kommen kann. Und ich habe gedacht, dass man vielleicht dann viel mehr sich beschäftigen lernt mit diesen Unterschieden.
Ich denke auch, ja. Und ich denke auch, ja. Nein, ich denke auch, dass Anthroposophen aus der ersten Zeit bereits wieder inkarniert sind und weil es ja jetzt die Inkarnationen oft recht dicht liegen und das ist natürlich schon eine starke Voraussetzung, dann jetzt den nächsten Schritt zu gehen. Also, so gesehen ist sehr vieles möglich. Also, ich sehe das, ich bin da nicht hoffnungslos irgendwo, gar nicht, auch wenn es jetzt auf den ersten Blick so ausschaut, es wäre so ein ganz Ding, weil ich merke umgekehrt bei so vielen, merkt es in der Waldorf-Ausbildung, oder so, irgendwelche Neukommen oder was. die verstehen völlig Bahnhof. Also so winden kann ich mich gar nicht. Das ist in dem Moment schon alleinig, wenn es nur was anspricht, was so mehr das Gemüt, das Innen, nichts vorhanden. Das ist tot. Das ist einfach durch das Leben, wie es jetzt so in den letzten 10, 15, 20 Jahren ist das tot. Das ist tot. Dort lebt nichts. Das ist dieses Tiefere. Das ist, wenn ich es nicht äußerlich anschauen kann und verstandesmäßig zack, 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 kommt nichts. Da redet man, wie wenn man von nichts reden würde. Es zieht vorbei, geht da rein, da raus.
Du Wolfgang, machst du auch die Erfahrung, die werden ja gebildet, ausgebildet.
Ja, ja, ja.
Und bei manchen schnappelt es relativ schnell.
Ja, 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 ja. Na, und der Entscheid, also ich sehe es auch, wenn ich nämlich vergleiche. Also bei den Schülern kannst du immer was wecken. Da sind viele dabei, die, nicht, dass ich eine Anthroposophie erzähle, aber wo es über irgendwas Tieferes geht, da blitzen die Augen auf. Bei den Lehrern kaum.
Haben die schon eine Universität?
Nicht, weil die von der Universität kommen, die fertige Lehrerausbildung haben. Das heißt, es ist ganz deutlich, die Universität macht dann den Chaos. Da wird alles einfach ausradiert, was noch in die Richtung gehen könnte. Das wird, und das ist mit einer Genialität, läuft das System so, dass das systematisch ausradiert wird, das macht keiner bewusst. Aber das Denken ist einfach da so arimanisiert, dass das wirklich wie präzise mit dem Skalpell ausgemerzt wird. Und dass dann praktisch die Fähigkeit tot ist, da Tieferes erleben zu können.
Es ist teuflisch und es funktioniert.
Ja, ja, es funktioniert. Nein, es funktioniert in einer Perfektion, die unglaublich ist. Aber trotzdem, Einzelne kommen dann, denen es keine Ruhe lässt, und wenn die aus eigenem dann einmal anfangen und irgendwas dann sie zu entwickeln beginnt, da ist es dann großartig. Also da, und da denke ich mir, wahrscheinlich ist es notwendig. Wir müssen blank auf der Wiese, was heißt auf der Wiese, auf dem Sand sitzen und von da von null anfangen. Also und dann ist es aber wirklich ganz durch das Ich. Und das machen sie dann auch sicher nicht, weil der Steiner hat gesagt oder der hat gesagt, sondern die sagen, der Steiner zeigt mir was und jetzt erlebe ich was und aus dem spreche ich. Und dann ist es eigentlich erst, sind wir dort, wo wir hinkehren. Und die Chance sehe ich, absolut. Das wird nicht gleich eine Massenbewegung sein, muss es aber auch nicht. Und weil man darf auch nicht unterschätzen, wie stark die geistige Wirkung dann von Menschen ist, einzelnen Menschen ist, die das tun. Das hat eine geistige Wirkung für die gesamte Welt. Das ist sicher das, was den Weg in die Zukunft möglich macht. Mit Schwierigkeiten wie immer. Also die Schwierigkeiten waren immer da in der Menschheitsgeschichte. Das ist, also es wird nicht, wir dürfen uns nicht erhoffen, dass jetzt gleich das Paradies sozusagen da sein wird. Aber dass es trotzdem eine fruchtbare Weiterentwicklung ist, also da kann man guter Hoffnung sein. Da zahlt es viel Potenzial da. Naja, in diesem Sinne, wir umkreisen die Paradieses-Imagination. Aber wir kommen schon hin. Nein, das macht ja nichts. Also, das wird uns dann erst recht einen Einblick geben, hoffe ich. Es gehört das rundherum dazu. Darum sprechen wir ja schon so lange im Grunde über diese Dinge, weil es so viele Aspekte hat. Und dass man wirklich kaum, was heißt kaum, man wird nie fertig. Aber das, um das geht es ja nicht, weil es geht ja nicht um das Wissen, das wir jetzt lernen damit, sondern es geht darum, dass wir, indem wir uns damit beschäftigen, im Grunde andere werden. Also die Details kann man vergessen, weil die sind eh nur real dann, wenn ich dann sie in irgendeiner Form erleben kann. Und da brauche ich mir es nicht im Kopf merken irgendwo. Also das sind eh nur die Krücken. Danke.
Ja, danke.